Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Bei einem Spitzentreffen der Innenminister wollen Tschechien und Deutschland in Kürze über härtere Maßnahmen gegen Kinderprostitution im Grenzgebiet beraten. Der tschechische Innenminister Stanislav Gross und Bundesinnenminister Otto Schily werden sich vermutlich um den Jahreswechsel in Prag über neue Strategien verständigen, berichtete die Prager Tageszeitung Lidové Noviny in ihrer Montagausgabe. Es gehe um eine seriöse Dokumentation des Problems und die Bestrafung möglicher Täter, wurde Gross zitiert. Die seit Jahren andauernde Diskussion über Kinderprostitution auf der böhmischen Seite der gemeinsamen Grenze war Ende Oktober von einem UNICEF-Bericht erneut angeheizt worden. Tschechien lehnt die Studie als übertrieben ab. Aber auch nur ein einziger Fall sei einer zu viel, hatte Gross verlauten lassen. Die tschechische Regierung hat in der Nacht auf heute eine außerordentliche Sitzung abgehalten, deren Thema die Absteckung einer offiziellen Position für den Ende der Woche bevorstehenden Brüsseler EU-Gipfel war. Regierungsvertreter aller EU-Mitglieds- und Beitrittsstaaten wollen Freitag und Samstag in Brüssel auf Basis des bevorstehenden Konventsvorschlags eine gemeinsame europäische Verfassung beschließen. Ein Erfolg der Verhandlungen gilt jedoch als ungewiss. Nach der nächtlichen Sitzung der tschechischen Regierung heißt es, dass Tschechien den Übergang vom Einstimmigkeitsprinzip im Europäischen Rat hin zur sogenannten qualifizierten Mehrheit noch abändern will. Mehr zu diesem Thema hören Sie im Anschluss in unserem Tagesecho. Die Arbeitslosigkeit in der Tschechischen Republik bewegt sich weiterhin knapp unter der 10%-Grenze. Wie das Prager Ministerium für Arbeit und Soziales heute Morgen bekannt gab, betrug die Arbeitslosenquote im November 9,9%, was im Vergleich zum Vormonat eine Stagnation bedeutet. Gemessen am Vergleichszeitraum des Jahres 2002 ist hingegen ein Anstieg von 0,6 Prozentpunkten zu verzeichnen. Insgesamt sind in Tschechien momentan mehr als 520.000 Menschen offiziell auf Arbeitssuche. Nach der leichten Abschwächung des Wechselkurses der tschechischen Währung gegenüber dem Euro in der zurückliegenden Woche ist der Kurs heute Vormittag relativ stabil gewesen und überwiegend mit einem Verhältnis von 32,31 Kronen für einen Euro registriert worden. Der Kurs sollte sich auch weiterhin im Bereich von 32,2 bis 32,4 Kronen pro Euro bewegen. Es werden keine Daten erwartet, die ihn stark beeinflussen könnten, gaben Finanzexperten eine kurzfristige Prognose ab. Mittelfristig, das heißt bis zum Jahresende, rechnen sie aber mit einem erneuten Kursanstieg der Krone auf das Kursverhältnis von 32:1 gegenüber dem Euro. Eine rund 25 Meter hohe Fichte wird seit heute Morgen von Karlovice in der Mährischen Beskiden nach Prag zum Altstädter Ring transportiert. Sie soll auf dem heutigen Weihnachtsmarkt den Weihnachtsbaum ersetzen, der am letzten Samstag nach heftigen Sturmböen umgestürzt und stark beschädigt worden war. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es weiter mit dem Tagesecho und Marketa Maurova.
Tagesecho.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Tagesecho, dessen Beiträge heute hauptsächlich ein gemeinsames Thema verbindet, die Literatur. Wir berichten über eine Germanistenkonferenz, die am Wochenende in Brno stattfand und der österreichischen Literatur der Gegenwart galt. Wir stellen Ihnen den neuen Vorsitzenden des internationalen Pen-Clubs, den tschechischen Dichter Jiří Gruša, vor. Und wir besichtigen ein neues Denkmal, das die tschechische Hauptstadt bekommen hat. Es ist dem deutschsprachigen Prager Schriftsteller Franz Kafka gewidmet. Und damit Sie in unserem Tagesecho heute nicht die Politik vermissen müssen, widmen wir unseren ersten Beitrag dem Standpunkt zur EU-Verfassung, auf den sich die tschechische Regierung in der Nacht auf Montag geeinigt hat und für den sich Tschechien auf dem bevorstehenden EU-Gipfel in Brüssel einsetzen will. Außerdem bringen wir heute die Senderei Eurodomino, in der wir Sie über die Konferenz der Arbeitsgemeinschaft Europäische Grenzregionen informieren, die kürzlich in Karlovy Vary Karlsbad veranstaltet wurde. Die tschechische Regierung hat in der Nacht auf Montag eine Sitzung abgehalten, die um eine einzige Frage kreiste. Welches Forderungspaket schnürt das Land für den bevorstehenden EU-Gipfel in Brüssel? Gerald Schubert berichtet.
Kurz vor wichtigen EU-Gipfeln pflegt die Atmosphäre in den einzelnen Staaten stets ein wenig nervös zu werden. Für den Ausgang der Verhandlungen aber sagt das in der Regel recht wenig aus. Auch vor einem Jahr, als auf dem Gipfel von Kopenhagen die letzten Details der Beitrittsverträge mit den Neuen verhandelt wurden, schien so mancher wichtiger Punkt am seidenen Faden zu hängen. Das Treffen selbst verlief dann jedoch erstaunlich glatt. Nun steht wieder einmal ein großes Gipfeltreffen bevor. Am Freitag, am Samstag und vielleicht sogar bis in den Sonntag hinein – wollen die Delegationen aus den 15 EU- und den 10 Beitrittsländern über den vom Konvent ausgearbeiteten Vorschlag zu einer gemeinsamen Verfassung verhandeln. Die Stimmen, die dieser Tage aus den verschiedenen Ländern zu hören waren, vermitteln einen teils recht pessimistischen Eindruck. Man müsse sich nicht unbedingt einigen. Man könne sich durchaus vorstellen, die Verhandlungen im nächsten Jahr unter der neuen irischen Präsidentschaft fortzusetzen. Auch in Tschechien spricht einiges für eine gewisse Angespanntheit, so etwa auch die späte Stunde, für die man in der Nacht auf Montag eine Regierungssitzung anberaumt hatte. Man hätte, so hieß es offiziell, keinen anderen Termin mehr finden können. Im Anschluss an das Treffen erläuterte Außenminister Cyril Svoboda dann die zentralen Forderungen Tschechiens und beginnt dabei mit scheinbar Altbekanntem.
Was den Entscheidungsprozess in der EU betrifft, so wollen wir, dass ein Land unserer Größenordnung wirklichen Einfluss hat, auch wenn dieser Einfluss natürlich durch unsere tatsächliche Größe und auch durch unsere Fähigkeit, uns mit anderen zu einigen, gegeben ist. Es geht also darum, dass es ein Abstimmungsrecht gibt, in dem die großen Staaten die kleinen nicht überstimmen können.
Die Neuerung steckt hier im Detail. Grundsätzliche Änderungen wie etwa die Übertragung von Kompetenzen von nationalstaatlicher auf EU-Ebene sollen zunächst von allen nationalen Parlamenten begutachtet werden und erst dann soll man im Europäischen Rat mittels qualifizierter Mehrheit eine Entscheidung treffen. Außerdem will ja Tschechien, dass nicht nur mindestens 60% der europäischen Bevölkerung, sondern auch 60 und nicht nur 50% der Staaten für einen solchen Mehrheitsbeschluss nötig sind. Eine weitere zentrale Forderung: ein Land, ein Kommissar soll es in Zukunft heißen. Dazu Außenminister Svoboda. Unsere Verbündete ist hier beispielsweise auch die bestehende Kommission. Viele Vertreter dort wollen, dass die Kommission in Zukunft 25 Mitglieder hat. Aber umgekehrt gibt es auch kleine Staaten wie etwa Luxemburg, die gegen eine 25-köpfige Kommission sind. Das heißt, auch das ist keine Frage, die die Europäische Union in Groß und Klein oder in Alt und Neu trennen würde. Die Beibehaltung des Vetorechts in Fragen der Budgetpolitik und des Rotationsprinzips beim Ratsvorsitz sind weitere bereits seit längerem bekannte Wünsche Tschechiens. Ein Ergebnis erwarten wir am Samstag oder erst am Sonntag oder vielleicht erst nächstes Jahr.
Ein Symposium wurde am vergangenen Wochenende in Brno veranstaltet, und zwar vom Institutia Germanistik, Nordistik und Niederlandistik an der Philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brno-Brünn und vom Institut für Germanistik an der Universität in Wien. Das Thema hieß Kunst und Musik in der Literatur. Welche Fragen wurden in den Beiträgen und Diskussionen erörtert? Danach haben wir Herrn Dr. Roman Kopschiva vom Germanistik-Institut der Masaryk-Universität in Brno gefragt.
Es ging vor allem um die österreichische Literatur der Gegenwart, die durch den eisernen Vorhang bei uns nicht so bekannt ist. Es ging ja um die Zugsnamen wie Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Friederike Mayröcker, Ernst Jandl, aber auch um andere kleinere, in Anführungszeichen, Namen, die bei uns nicht bekannt sind. Der Sinn dieses Symposiums ist, dass man sich regelmäßig trifft. Das erste Symposium fand in Budweis bereits im Jahre 2002 statt, unter dem Motto der Dichter als Kosmopolit. Und es ist auch vorgesehen, dass es ein drittes bilaterales germanistisches Symposium Tschechien-Österreich geben wird, vielleicht im Norden Böhmens. Aber das Thema ist noch nicht so festgelegt.
Es handelt sich also um eine regelmäßige Zusammenarbeit, die aber nicht nur zwischen Brünn und Wien, sondern breiter entwickelt wird, ja?
Ja, diese Symposien sollten möglichst viele Germanisten an österreichischen Germanistikinstituten und Forschungsstellen involvieren, als auch tschechische Germanisten an Forschungsinstituten und Germanistikinstituten. Nicht nur also Brünn und Wien, obwohl man sagt, Brünn ist Vorstadt Wiens und alle echten Wiener kommen aus Brünn, sondern bei uns wurden auch Salzburg vertreten. In Budweis war Salzburg noch präsenter als dieses Mal. Und in Brünn waren zu diesem Symposium auch Germanisten vom österreichischen Literaturarchiv eingeladen. Der namhafte österreichische Literaturkritiker Professor Wendelin Schmidt-Dengler und jüngere Kollegen vom österreichischen Literaturarchiv wie Dr. Kastberger, aber auch eine jüngere Fahrerin, Phalanx österreichischer Germanisten, also quer durch die Generationen sozusagen.
Der Untertitel der Konferenz hieß Ästhetische Wechselbeziehungen in der österreichischen Literatur der Gegenwart. Die Konferenz hat eigentlich die Grenzen einzelner Fächer überschritten. Sie betraf die Literatur, die Musik, die bildende Kunst, Ästhetik. Glauben Sie wohl, dass dies der Weg ist, den die Germanistik oder die Wissenschaft überhaupt künftig gehen sollten?
Es ist nicht nur der Weg, den die Germanistik künftig gehen sollte, sondern sie beschreitet schon diesen Weg. Man betreibt ja nicht die Germanistik nicht mehr als pure Philologie, sondern als Kulturwissenschaft. Und in der Kulturwissenschaft ist die Interdisziplinarität großgeschrieben. Es geht um auch andere Kunstgattungen und eben um die wechselseitige Beeinflussung dieser Kunstgattungen. Bei uns sind die Germanistiken im Prinzip noch philologisch verfasst, aber im Westen betreibt man sozusagen German Studies oder sagen wir die Germanistik als eine Wissenschaft vielleicht von der deutschen oder deutschsprachigen Kultur.
Vor knapp zwei Wochen wurde der tschechische Schriftsteller und Botschafter der Tschechischen Republik in Wien, Jiří Gruša, in Mexico City zum neuen Vorsitzenden des Internationalen Penclubs gewählt. Erst Ende vergangener Woche kehrte er nach Wien zurück, wo er am Freitag eine Pressekonferenz gab. Jitka Mladková berichtet.
Sein neues Amt will Jiří Gruša erst im Februar in vollem Umfang ausüben, nachdem er den Posten des Botschafters verlassen hat. Gleich zur Einleitung der Pressekonferenz in Wien bedankte sich Jiří Gruša bei denjenigen, die ihn für die Funktion des PEN-Club-Vorsitzenden nominiert haben.
Ich muss mich bei den Österreichern bedanken. Es war keine tschechische Idee, mich sozusagen vorzuschlagen. Ich war überrascht, als die Idee kam. Es hat ja nicht unter 10 Tage gedauert, bis ich ja sagte, nicht, dass ich gezögert hätte, sondern es war aus dem heiteren Himmel. Und dann musste ich mir die Organisation anschauen, was das alles bedeutet. Denn ich war natürlich ein normaler PEN-Mitglied in Deutschland, in Österreich und in Prag. Aber das bedeutete für mich immer einmal, zweimal jährlich bei verschiedenen Konferenzen zu sprechen oder bei den anderen Kollegen vorzusprechen. Aber das war auch alles. Und dann plötzlich dieses Angebot.
Gruschas Wahl soll einer DPA-Meldung zufolge nicht reibungslos verlaufen sein. Der scheidende PEN-Club-Vorsitzende, der Mexikaner Homero Arithis, habe das Londoner Sekretariat des PEN-Clubs beschuldigt, die nationalen Vertretungen dieser Organisation in den einzelnen Ländern nicht von Gruschas Kandidatur benachrichtigt und auch nicht über dessen Programmerklärung informiert zu haben. Dem internationalen PEN-Club-Sekretär Terry Kalbom zur Konferenz in Wien wie folgt.
Es hat lange so ausgesehen, dass ich der einzige Kandidat sei. Das hat mich überrascht. Dann habe ich gesagt, manchmal, das sieht ja fast so wie bei einem alten Verein bei uns, wo nur immer ein Kandidat da war. Es hat sich aber herausgestellt in Mexiko, dass das gar nicht so glimpflich über die Bühne gehen soll. Und das hat mich dann wiederum sehr gefreut.
Auf die Frage, ob auch die Tschechen bei der Wahl des PEN-Club-Vorsitzenden vertreten waren, antwortete Gruša.
Tschechen waren auch ja dabei, mein Kollege Pavel Schrutt, ein sehr guter Dichter. Die waren selber zuerst überrascht, weil das meine Kandidatur war keine tschechische Idee, sondern eine österreichische. Aber sie haben sich angeschlossen und nicht dagegen protestiert.
Auch als PEN-Club-Vorsitzender will Jiří Gruša weiterhin in Wien verbleiben und von hier aus diese internationale Schriftstellerorganisation leiten. Dass der Schriftsteller und Dichter Gruša, der auch in Deutschland und in Tschechien zu Hause ist, nicht nur an einen Ort gebunden sein will, deutete er mit einer jüdischen Anekdote an. Man habe Herrn Kohn gefragt, wo er zu Hause sei. Unterwegs, antwortete dieser.
Am Donnerstagabend herrschte auf dem kleinen Platz zwischen der Prager Heiligen Geistkirche und der spanischen Synagoge, trotz fallender Dämmerung, ungewöhnlich lebhafte Atmosphäre. Dutzende Bewunderer des weltberühmten Prager Literaten Franz Kafka sind gekommen, um der feierlichen Enthüllung jenes Denkmals beizuwohnen, auf das sie bereits seit Jahren gewartet haben. Unsere freie Mitarbeiterin Lucia Drahniowska war vor Ort.
Nachdem die Verhüllung der Statue gefallen war, da wurde jedem Anwesenden klar, dass Prag nur ein ganz ungewöhnliches Reiterdenkmal bekommen hat. Auf den Schultern eines gewaltigen, etwa 4 Meter hohen imaginären Gestalt im Anzug sitzt ein kleines Männchen, das mit dem Finger zielsicher den Weg weist. Der Autor des Franz Kafka Denkmals ist der tschechische Bildhauer Jaroslav Rona. Bereits vor 3 Jahren hat Rona an der entsprechenden Ausschreibung teilgenommen und mit seiner vieldeutigen Kafka-Interpretation die meisten Juroren überzeugt. Was den Bildhauer bei der Darstellung der verschlüsselten Welt Kafkas inspiriert hat, das erklärte er gegenüber Radio Prag.
Dospěl jsem k tomu, že socha by měla vyjadřovat jakési vnitřní rozpolcení.
Ich bin zu der Auffassung gekommen, dass die Statue eine gewisse innere Spaltung Kafkas widerspiegeln soll. Deshalb bin ich von 2 Figuren ausgegangen und habe danach gesucht, wie ich ihre Beziehung zueinander am deutlichsten charakterisieren sollte. Den Schlüssel dazu fand ich in der Novelle Beschreibung eines Kampfes.
Und welche Eindrücke hat das neue Franz Kafka Denkmal auf die Anwesenden gemacht? Radio Prag hat direkt vor Ort nachgefragt. Zuerst auf der deutschsprachigen Seite, konkret beim österreichischen Botschafter in Tschechien, Klaus Daublewski.
Ich würde meinen, dass man erstens der Stadt Prag gratulieren kann, dass sie endlich ein Monument zu Ehren Franz Kafkas hat. Er ist ja wirklich einer der großen Söhne der Stadt. Als Vertreter der deutschsprachigen Welt freut es mich natürlich besonders, weil er ein Schriftsteller deutscher Sprache war, der aber inzwischen die ganze Welt fasziniert. Zum Denkmal selbst muss ich sagen, es ist von den Entwürfen, die ich gesehen habe, auch nach meinem Gefühl das Beste. Es hat etwas Kafkaeskes an sich. Wir wissen zwar, diejenigen, die die Experten befragen, es dreht sich um ein ganz konkretes Zitat aus einer Erzählung, nämlich Beschreibung eines Kampfes. Aber es ist ein Denkmal, das sehr viel Raum für persönliche Interpretation, Überlegungen und ich würde sagen, Mystizismen lässt.
Und was sagt ein Mitglied der Franz Kafka Gesellschaft, der langjährige Kafka-Kenner und Übersetzer Josef Čermák zu diesem Denkmal?
Das ist etwas kompliziert. Ich war dabei, als ich schon die Makete gesehen habe. Ich war ganz offen gesagt dagegen. Mir gefällt es nicht. Jetzt habe ich aber, ich sehe es von der Ferne, nicht wahr? Jetzt habe ich den Eindruck, dass es mir besser gefällt.
Und wenn auch Sie auf das Franz Kafka Denkmal neugierig geworden sind, dann kommen Sie doch nach Prag und schauen Sie sich selbst ein wenig um. Und vergessen Sie nicht, in Ihre Reisetasche auch ein Buch einzupacken. Am besten von Kafka.
Soweit das Tagesecho von Radio Prag. In der heutigen Ausgabe unseres Eurodominos informieren wir Sie über die Konferenz der Arbeitsgemeinschaft Europäische Grenzregionen, die in Karlovy Vary, Karlsbad und damit im tschechischen Teil der Euroregio Egrensis stattgefunden hat. Welche Themen hierbei so kurz vor der EU-Erweiterung besprochen wurden, erfahren Sie nun von Dagmar Keberlova.
Eurodomino Tschechien.
Vor dem Hintergrund der EU-Erweiterung am 1. Mai 2004 haben Vertreter aus 20 Ländern während des Treffens in Tschechien eine Verbesserung der Situation in Grenzregionen angemahnt. Erst mit Abbau von wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Barrieren könne die Randlage vieler Gebiete in einen Standortvorteil umgewandelt werden, betonten die mehr als 250 Teilnehmer einer Konferenz in der westböhmischen Kurstadt Karlovy Vary Karlsbad. Das Treffen fand als Jahreskonferenz der Arbeitsgemeinschaft Europäische Grenzregionen statt. Schwerpunkt war die Zusammenarbeit im Bereich Arbeitsmarkt und Qualifizierung. Dabei diskutierten die Teilnehmer in Vorträgen, Arbeitskreisen und Podiumsrunden auch über die Chancen und Hindernisse bei Ausbildung und Bildung in den Grenzregionen. Mehr dazu sagte Radio Prag der Geschäftsführer der veranstaltenden Organisation der Euregio Egrensis Lubomír Kovář.
Es ging vor allem um die Sprachkenntnisse. Also man sprach darüber, dass die Leute in Grenzgebieten die Sprache des Nachbarns lernen sollten, damit sich die Zusammenarbeit, eventuell die Vorurteile beseitigt werden könnten, einfacher. Dann ging es im Bereich der Ausbildung um verschiedene Austausche der Schule. Speziell in unserer Region ist das Möglichkeit für ca. 25 Studenten der Gymnasien, die in Deutschland, die in Bayern ein Jahr studieren können oder um ein Stipendienprogramm, wo die Hochschulstudenten wieder in Bayern an den Hochschulen studieren können. Also in diesen Themen hat sich die ganze Konferenz bewegt.
Sollen demnach den Forderungen nach Vereinfachungen beim Studium und bei der Arbeit für die Bürger der Grenzregionen geschaffen werden?
Das ist eigentlich ein wichtiges Thema, dass die Jugend, die eigentlich nicht mit der Vergangenheit belastet ist, sich besser kennenlernt und dass die eigentlich neu in der Zukunft besser zusammenarbeitet. Weil allgemein die Hauptrolle der Euroregionen ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und das Leben allgemein in Grenzgebieten zu verbessern.
Insbesondere im Bereich der Arbeit sollten Voraussetzungen für transparente Märkte und die gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen geschaffen werden, waren sich die Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft einig. In den Grenzregionen mangele es häufig an alternativen und qualitativ guten Arbeitsplätzen, kritisierten die Konferenzteilnehmer. Die an den Grenzen aufeinanderstoßenden unterschiedlichen Vorschriften, Strukturen, Arbeitsmarkt und Ausbildungshilfen sollten flexibel zugunsten eines grenzüberschreitenden Arbeitsmarkts und einer störungsfreien Mobilität eingesetzt werden, forderten Teilnehmer. Gerade die Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Berufsausbildung und Arbeitsmarkt seien für die europäische Integration von zentraler Bedeutung, hieß es. Besonders Familien und Studenten sei die Mobilität über Grenzen zu erleichtern. In dem Gespräch mit Geschäftsführer Kovac fragte ich nach, ob man bei der Konferenz auch über das Thema der seitens Deutschlands und Österreichs ausgehandelten Übergangsfristen bei der Freizügigkeit der Personen und den diesbezüglich von beiden Ländern gehegten Befürchtungen bei der anstehenden Erweiterung gesprochen habe.
Das ist schon ein bisschen spezifisches Thema für diese Euroregion oder für die Tschechische Republik, für neue assoziierte Länder, die die EU nächstes Jahr beitreten werden. Wir müssen davon ausgehen, dass die Vertreter ca. 30 Staaten zu der Konferenz angereist sind. Deswegen, dieses Thema wurde auch erwähnt, aber manche Länder betrifft das nicht. Ja, es geht immer nur um diese Grenze, um diese Außengrenzen bei den Staaten, die diese Übergangsperiode verlangt haben für die Freizügigkeit der Arbeitskräfte.
Herr Kovac ist der Meinung, dass bei der EU-Erweiterung Erkenntnisse der europäischen Südstaaten aus dem Jahre 1986 genutzt werden könnten.
Also zu diesem Thema speziell haben wir von vor zweieinhalb Jahren ein Symposium nur für Euregio-Grenzen und für tschechische Euroregionen organisiert. Und zu diesem Symposium haben wir damals die Leute aus Frankreich und Spanien eingeladen und sie gebeten, uns eigentlich über Siederweiterung ihre Erfahrungen zu sagen. Und damals haben wir eigentlich erfahren und festgestellt, dass die Befürchtungen an der fränkischen Seite dieselben waren wie zum Beispiel dieses Jahr oder nächstes Jahr jetzt in Deutschland, an der deutschen Seite. Und es zeigte sich auch damals, dass im Jahre 86, glaube ich, es zeigte sich, dass diese Befürchtungen nicht ganz hundertprozentig begründet worden sind.
Wie viele Euroregionen gibt es eigentlich in Tschechien und sind sie alle Mitglieder in der Arbeitsgemeinschaft Europäische Grenzregionen?
Ja, es gibt weitere. In Tschechien gibt es insgesamt 13 Euroregionen entlang der ganzen Grenze. Aber nicht alle sind AGEK-Mitglieder. An der deutsch-tschechischen Grenze sind das von 6 bestehenden Euroregionen nur 5. sind Mitglieder. Also selbstverständlich, die Mitgliedschaft ist auch verbunden mit finanziellen Anspruch von AGEC für ihre Tätigkeit. Also manche Euroregionen fühlen sich noch nicht imstande, Mitglied zu sein. Manchmal ist es aus finanziellen Gründen.
Die Teilnehmer haben aber nicht nur debattiert, sondern auch die Schönheiten der Grenzregion kennengelernt.
Ja, wir haben an Sonnabend eine Exkursion organisiert. Das ist üblich, immer nach der Konferenz, kleine Exkursion in der Umgebung der Stadt zu machen, zu organisieren. Die Teilnehmer waren in Glasfabrik Moser. Die haben die Bergwerke bei Falkenau gesehen. Das war sehr interessant. Sie waren in Eger, im Museum. Dann haben Franzensbad, Franziska Velasny besichtigt. Dort haben auch Mittag gegessen. Und an der Rückreise haben Burg Locket gesehen und Reliquiar Svati Maur in Petschow besucht. Also das Programm war ziemlich reich.
Für die Euregion Egrensis war es eine Ehre, Gastgeber dieser Konferenz zu sein.
Ja, als Euregio Egrensis haben wir sehr hoch geschätzt, dass uns Herr Gabe, also Generalsekretär, angesprochen hat, um diese Konferenz in Kaspar zu organisieren. Und wir haben uns bemüht, dass sich die Leute bei uns wohlfühlen. Und ich hoffe, dass es uns auch nach der ersten Resonanzen gelungen ist.
Das war die heutige Ausgabe des Eurodominos von Dagmar Kebelova und auch die Sendung von Radio Prag in deutscher Sprache. Auf Wiederhören sagt Ihnen Markéta Maurová. Sie hörten die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Radia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10.30 a 12 hodin.